Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute haben wir wieder einiges zu besprechen. Ich kümmere mich um die politischen Themen, während du dich um Sport kümmerst, richtig?
Genau, das passt. Aber lass uns mit deinem Bereich starten. Was steht denn an bei der Politik?
Also, wir haben drei durchaus ernste Themen heute. In Düsseldorf läuft ein Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Kämpfer. In Berlin gibt es einige Diskussionen um Kai Wegner und den großen Stromausfall. Und aus Australien erreicht uns die Nachricht über eine geplante Untersuchungskommission nach einem Terroranschlag. Das klingt nach gewichtigen Themen. Fangen wir mit dem Prozess in Düsseldorf an. Was wird dem Mann genau vorgeworfen? Es geht um einen 34-jährigen Syrer, der in Monheim bei Düsseldorf festgenommen wurde. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Terrorismus, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Beihilfe zu Folter und Mord vor. Der Prozess hat am Oberlandesgericht in Düsseldorf begonnen.
Das sind ja erhebliche Vorwürfe. Worum geht es konkret?
Es geht um einen 34-jährigen Syrer, der in Monheim bei Düsseldorf festgenommen wurde. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Terrorismus, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Beihilfe zu Folter und Mord vor. Der Prozess hat am Oberlandesgericht in Düsseldorf begonnen.
Das sind ja erhebliche Vorwürfe. Worum geht es konkret?
Nach Darstellung der Bundesanwaltschaft soll der Angeklagte im August 2014 als Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat an einem Massaker beteiligt gewesen sein. Er soll als ortskundiger Führer eine Einheit von IS-Kämpfern zu Angehörigen eines aufständischen Stammes geführt haben. Und wie lief das Geschehen ab, soweit bekannt? Laut Anklage mussten sich Familienverbände auf einem Schulhof versammeln. Dort wurden dann Männer und männliche Jugendliche ab 15 Jahren von den Frauen und Mädchen getrennt. Die männlichen Gefangenen wurden misshandelt, zwei von ihnen sollen noch vor Ort enthauptet worden sein. Der Angeklagte, bewaffnet mit einer Kalaschnikow, soll das Geschehen abgesichert haben. Ein Vertreter der Bundesanwaltschaft formulierte es so, dass er an Folterungen und Tötungen mitgewirkt habe. Und wie reagiert die Verteidigung auf diese Vorwürfe? Der Verteidiger Mutlu Günal bestreitet alle Vorwürfe. Er sagt, sein Mandant werde von einem bösen Cousin belastet. Hinter den Anschuldigungen stecke ein seit Jahrzehnten schwelender Familienstreit, der nun in Deutschland weitergeführt werde. Der Hauptbelastungszeuge der Anklage habe beim Bundesamt für Flüchtlinge zu Protokoll gegeben, der IS habe seinen Bruder enthauptet und seinen Vater verbrannt und der Angeklagte habe beide verraten.
Das klingt nach Aussage gegen Aussage. Gibt es denn weitere Beweismittel?
Ja, das Gericht hat beim Prozessauftakt einige Dokumente eingeführt. Besonders interessant ist eine Liste mit mehr als 1000 IS-Kämpfern, die den USA in die Hände gefallen war. Auf dieser Liste ist ein Mann mit dem Kampfnamen Abu Abud samt Foto aufgeführt. Das Bundeskriminalamt notierte, es handele sich dabei mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Beschuldigten.
Gibt es noch mehr Hinweise?
Das BKA erwähnt auch eine Versetzungsanordnung des IS, bei der der Angeklagte gemeint sein dürfte. Dieses Dokument wurde bei einem IS-Mann entdeckt, auf dessen Handy der Kampfname Abu Abud als Kontakt gespeichert war. Außerdem fanden Ermittler auf einem Tablet im Zimmer des Angeklagten in einer Unterbringungseinrichtung in Monheim zahlreiche Bilder und Videos mit schwer bewaffneten Kämpfern.
Was für Inhalte waren das genau?
Es waren martialische Darstellungen. Eine Bildunterschrift lautete zum Beispiel »Der Dschihadist marschiert«. Ein anderes Bild zeigte menschliche Schädel mit Löchern. Auf einem Bild waren zwei IS-Kämpfer zu sehen. Auf einem Kurzvideo wurde ein Mensch ausgepeitscht. Das Tablet soll vom Angeklagten und seinem Sohn genutzt worden sein, wie der vorsitzende Richter sagte.
Gab es denn noch weitere Zeugen?
Interessanterweise wurde der Bruder des Angeklagten in den Zuschauerreihen entdeckt und spontan in den Zeugenstand geladen. Der 25-Jährige berief sich allerdings auf sein Aussageverweigerungsrecht. Der Angeklagte selbst wurde am 20. Januar vergangenen Jahres in Monheim am Rhein festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.
Wie geht es jetzt weiter?
Für die Hauptverhandlung sind bis Ende März weitere 18 Verhandlungstage angesetzt. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis wir mehr Klarheit haben.
Das ist wirklich ein komplexer Fall. Was gibt es denn aus Berlin zu berichten?
Aus Berlin erreicht uns eine Geschichte, die inzwischen als Tennisgate bezeichnet wird und für erhebliche Diskussionen sorgt. Es geht um Berlins regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU und sein Verhalten während des großen Stromausfalls. Was ist denn genau passiert? Am betreffenden Samstag gab es einen großen Stromausfall in Berlin, von dem rund 100.000 Menschen betroffen waren. Sie saßen ohne Heizung im Dunkeln. Wegner hat nun eingeräumt, dass er an diesem Tag von 13 bis 14 Uhr Tennis gespielt hat. Er wollte offenbar den Kopf freikriegen. Das kam sicher nicht gut an bei den Betroffenen. Genau. In den Online-Medien gab es scharfen Spott und viel Häme, vereinzelt aber auch Verständnis. Der bayerische AfD-Landeschef Stefan Protschka schrieb auf X: Liebe Berliner, wenn Ihnen kalt ist, spielen Sie einfach Tennis. Die Grünen-Politikerin Ricarda Lang stellte fest: Immerhin, Kai Wegner hatte am Samstag Netz. Da wurden sicher viele Wortspiele gemacht. Allerdings, viele bemühten den naheliegenden Scherz vom großen Tennis, das einem die Berliner Landespolitik nun biete. Eine Nutzerin mahnte aber zu weniger Aufgeregtheit und schrieb: Haltet mal den Ball flach, ganz Berlin ist doch schon wieder am Netz. Gab es noch mehr Reaktionen? Ja, es machten auch mit künstlicher Intelligenz erzeugte Bilder die Runde. Eines zeigt Wegner, wie er sich in einer Halle besorgt über eine Seniorin im Krankenbett beugt, in Tennisklamotten und mit Schläger in der Hand. Der Satiriker und EU-Parlamentarier Martin Sonneborn machte sich lustig über Wegners Erklärung, er habe den Kopf frei bekommen wollen und schrieb: Aber Ihr Kopf ist doch schon recht frei, offensichtlich bezogen auf Wegners Halbglatze.
Wurde auch etwas aus der Vergangenheit hervorgekramt?
Tatsächlich, ja. Es wurde ein fast 11 Jahre alter Twitter-Beitrag Wegners ausgegraben, in dem er schrieb: Heute mal was ganz Verrücktes gemacht. Sport. Habe Tennis gespielt. Und jetzt tut mir alles weh. Das soll nun gesund sein? Dazu schrieb ein User: Schlecht gealtert, Wegner. Treten Sie zurück. Sofort. Wie hat Wegner selbst dazu Stellung genommen? Wegner hatte am Mittwoch die Tennispartie eingeräumt. Inzwischen ist auch bekannt geworden, dass er die Partie zusammen mit einem anderen Senatsmitglied spielte, nämlich seiner Lebensgefährtin, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, ebenfalls CDU. Interessant ist, am Sonntag hatte Wegner auf eine Journalistenfrage noch gesagt, er sei den ganzen Samstag am Telefon gewesen und habe versucht zu koordinieren. Inzwischen sieht er diese Aussage selbstkritisch. Das wirft natürlich Fragen auf zur Kommunikation. Lass uns zum dritten Thema kommen. Was gibt es aus Australien?
Aus Australien erreicht uns die Nachricht über einen verheerenden Terroranschlag und die Reaktion der Regierung darauf. Premierminister Anthony Albanese hat die Einsetzung einer umfassenden Untersuchungskommission angekündigt.
Was ist denn genau passiert?
Am 14. Dezember hatten ein Vater und sein Sohn am Bondi Beach in Sydney ein Chanukka-Fest der jüdischen Gemeinde angegriffen. Bei diesem Anschlag wurden 15 Menschen erschossen. Der Vater wurde von Sicherheitskräften getötet, der Sohn schwer verletzt festgenommen.
Und was soll die Untersuchungskommission genau klären?
Die sogenannte Royal Commission soll das Ausmaß antisemitischer Vorfälle in Australien, das Vorgehen von Polizei und Sicherheitsbehörden sowie die Umstände des Angriffs untersuchen. Außerdem soll sie Empfehlungen zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts vorlegen.
Royal Commission klingt nach etwas Offiziellem. Was ist das genau?
Royal Commissions werden in Australien zur Aufarbeitung von Vorgängen mit nationaler Bedeutung eingesetzt. Geleitet wird diese Untersuchung von der früheren Verfassungsrichterin Virginia Bell. Ein Zwischenbericht ist für April geplant. Der Abschlussbericht soll bis zum 14. Dezember 2026 vorliegen.
Hat der Premierminister nicht vorher eine andere Position vertreten?
Das ist ein interessanter Punkt. Die Entscheidung markiert tatsächlich einen Kurswechsel. Albanese hatte zuvor vor einer langwierigen bundesweiten Kommission und zusätzlicher Aufmerksamkeit für Extremisten gewarnt. Nun betonte er aber, oberste Priorität seiner Regierung sei es, Einheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.
Wie begründet er diesen Kurswechsel?
In einer Mitteilung hieß es: Dies stellt weder den Anfang noch das Ende der Maßnahmen dar, die Australien ergreifen muss, um Antisemitismus zu bekämpfen, uns vor Terrorismus zu schützen und unseren sozialen Zusammenhalt zu stärken. Dies ist eine fortwährende nationale Aufgabe, die uns alle betrifft.
Das sind durchaus gewichtige politische Themen heute. Gut, dann lass uns jetzt zum Sport wechseln. Was gibt es denn da Neues?
Gerne. Was steht denn bei dir auf dem Programm? Ich habe zwei Meldungen aus der Fußball-Bundesliga. Die erste betrifft Eintracht Frankfurt und eine Torwartrochade. Die zweite ist ein interessantes Interview mit Thomas Müller über den FC Bayern.
Erzähl mal, was passiert bei der Eintracht?
Also, Kauer Santos kehrt zum Jahresstart in der Fußball-Bundesliga ins Tor von Eintracht Frankfurt zurück. Der 22-jährige Brasilianer wird in der Partie gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund am Freitag um 20.30 Uhr übertragen auf Sky zwischen den Pfosten stehen. Das hat Eintrachtstrainer Dino Toppmöller angekündigt.
War Santos nicht schon mal die Nummer 1?
Genau, das ist eine interessante Geschichte. Die Eintracht hatte, nach dem Abgang von Kevin Trapp nach Paris, in dieser Saison ohnehin mit dem Brasilianer als neuer Nummer 1 geplant. Aber Santos verlor seinen Platz nach einigen Patzern und insgesamt 18 Gegentoren an Michael Zetterer.
Und jetzt kommt Santos also zurück. Wie begründet der Trainer das? Toppmöller sagte: Er hat in dieser kurzen Zeit vor dem Restart einen sehr guten Eindruck gemacht. Deshalb schenken wir ihm das Vertrauen. Santos hat in dieser Saison bisher 4 Bundesligaspiele und eine Begegnung in der Champions League bestritten. Und was ist mit Zetterer? Der kam ja von Werder Bremen, richtig?
Ja, genau. Zetterer ist ein Sommerneuzugang von Werder Bremen.
Aber offenbar konnte er zuletzt auch nicht überzeugen. Deshalb kommt es jetzt zur erneuten Torwartrochade. Toppmöller sagte dazu: Ich habe heute mit beiden gesprochen. Michael Zetterer hat die Entscheidung zur Kenntnis genommen und steht voll hinter der Mannschaft. Das ist für einen Verein natürlich keine einfache Situation, wenn die Torwartposition so instabil ist. Was kam denn bei Thomas Müller raus? Der spielt ja jetzt in Nordamerika, oder?
Genau, Müller ist im vergangenen Sommer nach 2 Jahrzehnten beim FC Bayern München gegangen. Der 36-Jährige wechselte in die nordamerikanische Profiliga MLS zu den Vancouver Whitecaps. Jetzt war er bei einem Heimatbesuch in München und hat der Bild ein Interview gegeben.
Und was sagt er über seinen Ex-Verein? Müller ist sehr optimistisch, was die Bayern angeht. Er sagte wörtlich: Ich traue ihnen zu, dass sie ins Champions-League-Finale kommen. Das ist schon eine starke Ansage. Verfolgt er die Spiele denn noch aus Nordamerika? Ja, trotz der Zeitumstellung hat er versucht, so viele Bayern-Spiele wie möglich zu schauen, wie er verriet. Und was er bislang von seinem Ex-Club sah, gefällt ihm außerordentlich gut. Was beeindruckt ihn denn konkret? Müller schwärmte wichtig. Es ist nicht nur spektakulär, sondern es hat immer Hand und Fuß. Die Mannschaft ist immer griffig, gierig. Du spürst, wie sie zusammenarbeiten. Du spürst auch in den Momenten, wenn man mal in Rückstand ist, wie sie zurückkommen. Und das macht Lust zuzuschauen. Das klingt nach echtem Lob von jemandem, der den Verein wirklich kennt. Müller ist ja Weltmeister von 2014 und war jahrzehntelang beim FC Bayern.
Absolut. Seine Meinung hat durchaus Gewicht. Und wenn er den Bayern zutraut, ins Champions-League-Finale zu kommen, dann ist das schon bemerkenswert. Immerhin kennt er die europäische Spitze aus eigener Erfahrung.
Das stimmt. Gut, damit hätten wir unsere Themen für heute durch. Politik mit 3 durchaus ernsten Geschichten aus Düsseldorf, Berlin und Australien und Sport mit Nachrichten aus der Bundesliga.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Das war das Daily News Briefing von Artikly. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikly übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.